Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich habe heute mal wieder die Claudia bei mir sitzen, und zwar vom Female Finance Forum. Die kennt ihr schon aus der Folge 94. Also, falls ihr Claudias Vorstellung nochmal komplett hören wollt, Folge 94 ist noch nicht so lange her, könnt ihr euch nochmal anhören. Wir haben über das Thema Geld, ja Geld, klar, Kinder und Geld gesprochen, so rum, und vor allem viel dann über die Themen, wie führe ich Geldgespräche mit Kindern, was ist mit Glaubenssätzen, wie kann ich das alles an meine Kinder weitergeben oder eben auch nicht. Und das Thema Taschengeld hatten wir auch angesprochen. Und bevor wir jetzt richtig in die Thema, in die Thema, ja, in die Folge reinstarten, fängt schon mal gut an heute Morgen. Claudia, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Ich habe mich sehr gefreut. Wir hatten zwar ein paar Terminkoordinationsprobleme am Anfang, aber jetzt haben wir es
Das
geschafft.
gehört dazu. Genau. Ja,
Ja,
machen wir.
manchmal ist da einfach ein bisschen der Wurm drin, ne?
Genau.
Magst du uns noch mal ganz kurz von deinem Buch erzählen und die Menschen noch mal abholen, die sich die letzte Podcast-Folge vielleicht angehört hatten, aber jetzt schon wieder ein bisschen vergessen haben, worum es ging?
Sehr gerne. Genau, also ich bin Finanzexpertin mit dem Schwerpunkt auf der nachhaltigen Geldanlage. Und in dem Buch, das ich mit meiner Co-Autorin Isabel Sorg geschrieben habe, geht es aber um die Frage, wie man als Eltern seinem Kind das Thema Geld näher bringt. Denn das ist ja sowas, was es tatsächlich bis dahin noch nicht gab, also ein echter Elternratgeber. Und ganz häufig ist es ja so, dass auch wir als Erwachsene gar nicht so gut und vor allem auch nicht bewusst mit Geld umgehen. Wie sollen wir das denn dann an die nächste Generation weitergeben? Und ab wann? Und da sind also so ein paar ganz praktische Tipps. Wie ist das mit Taschengeld? Wo kann man sich informieren, wie hoch das sein sollte? Wie fange ich an mit ETFs auch für mein Kind und so weiter? Aber eben auch ganz viele andere Dinge, auf die man erstmal achten sollte. Also eben, oder wir haben auch so Money Talks und, ne, Gesprächsanlässe. Und die Leute fragen immer so, ja, aber wie rede ich denn oder wann rede ich denn überhaupt mit meinem Kind über Geld? Und dann sage ich, allein schon, wenn du Geld abhebst am Geldautomaten. Da kannst du deinem Kind erklären, dass das nicht, das Geld kommt nicht aus dem Automaten, so wie der Strom nicht aus der Steckdose kommt. Ja, aber du musst es ihm halt erklären, also weil die Leute immer sagen, ja, mein Kind hat gar keine Berührungen zu Geld. Im Zweifelsfall hat das Kind das erste Mal schon mitbekommen, wie du am Geldautomaten warst, als es noch nicht laufen konnte. Ne? Also natürlich hat das Kind Berührungen mit Geld und das sieht, dass wir manchmal eine Plastikkarte über die Kasse ziehen und manchmal halt mit Bargeld zahlen. So, was ist der Unterschied? Also von daher, Gesprächsanlässe gibt es ohne Ende. Aber uns dessen bewusst zu werden und das dann auch gut mit dem Kind zu kommunizieren und vielleicht auch, wie gehe ich damit um, wenn ich selber gar nicht weiß, was ich gerade eigentlich tue oder wie das alles funktioniert, ne? Mit dem Kind dann auch so ein bisschen zusammenzulernen, das ist die Zielsetzung dieses Buches. Ein sozusagen Fachkollege hat das mal verglichen mit einem Hundetraining. Zuerst muss man das Herrchen trainieren und danach, also damit das Herrchen dann den Hund trainiert. Und ich habe überlegt, ob das jetzt, ich weiß nicht, ob das eine gute Analogie ist, weil
Ich
irgendwie
find's geil.
Hunde und so, aber ich glaube, das Bild wird klar.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, du vergleichst ja nicht die Kinder mit den Hunden, sondern das
Genau.
Prinzip der Erziehung dann quasi.
Genau.
Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich war auch damals, damals vor ein paar Monaten, als ich das Buch dann zugeschickt bekommen habe und dann auch gelesen habe, ich fand auch, dass dieses Prinzip dahinter einfach so grenzgenial einfach, ne, dass man halt wirklich die Eltern anspricht und nicht die Kinder an sich, ne, weil selbst wenn die Bücher für Kinder schön geschrieben sind, finde ich es dann doch schwierig, je nach Altersklasse einfach, ne, einem Kind einfach das Buch vor die Nase zu setzen und zu denken, dass das Kind das dann plötzlich alles kann. Ne, weil gerade in dem Alter nimmt man ja auch so viele Informationen von allen Seiten auf und auch in der Schule und dies und jenes. Sich dann so auf ein Buch zu fokussieren und konzentrieren, ist einfach unfassbar schwer in dem Alter. Und deswegen finde ich eure
Genau.
Herangehensweise auch so
Ja.
geil. Ne,
Ja.
so mit dem Kind und nicht einfach dem Kind
Genau.
vorsetzen.
Genau. Und ich finde auch, ich finde es total wichtig oder wertvoll, wenn Kinder auch ihre Finanzbücher lesen. Ne? Das sollen sie ja gerne machen. Aber wenn in dem Buch dann meinetwegen davon geredet wird, dass das Kind halt sein Taschengeld ausgibt und so, und das Kind bekommt aber von seinen Eltern kein Taschengeld, dann ist es halt auch, ne, ja, ist das ein bisschen pointless für das Kind, das in dem Kinderbuch zu lesen. Das heißt, es müssen dann auch beide Seiten irgendwie zueinander passen. Denn gerade beim Thema Geld ist es ja nun mal so, dass die Eltern halt ganz vieles für das Kind entscheiden. Und das ist aber auch so ein Aspekt, ne? Inwiefern haben wir da auch einen sehr stark automatisierten Adultismus in unserer Gesellschaft? Na, natürlich entscheiden wir Eltern darüber oder entscheiden die Erwachsenen darüber, wie viel Taschengeld das Kind bekommt. Natürlich entscheiden die Eltern darüber, ob das sinnvoll ist, was das Kind, also wofür man sein Geld ausgibt oder nicht. Vielleicht hat das Kind ganz andere Meinungen und vielleicht sollten die Meinungen des Kindes eigentlich auch genauso viel wert sein wie die der Erwachsenen. Und dass es natürlich Grundregeln gibt. Ne? Und dass man einem sechsjährigen Kind jetzt wahrscheinlich nicht 20 € Taschengeld pro Woche gibt, ist auch irgendwie, ja, passt schon. Es ist in Ordnung, dass die Eltern da so ein paar, wie gesagt, so die roten Linien irgendwie setzen. Aber darüber hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch geredet. Beispielsweise Taschengeldentzug als Strafe oder eben auch finanzielle Belohnung als Motivation sind beides Dinge, die ich nicht machen würde. Sondern, also gerade auch beim Taschengeldentzug wird es halt ganz klar, ne? Also, ja, wenn das Kind, also da muss man dann andere Möglichkeiten, andere Lösungen dafür finden, um das Kind dahin zu erziehen, dass es irgendwie manche Dinge machen möchte und manche nicht. Aber nicht über das Geld gehen. Da vermischt man sonst Dinge, die einfach nichts miteinander zu tun haben.
Ja, du hattest auch in der letzten Folge dann ganz schön gesagt, so dass dein Arbeitgeber dir ja auch nicht einfach das Gehalt streicht, nur weil du jetzt mal, keine Ahnung, ein bisschen motzig reagiert hast oder sowas auf eine Arbeitsanweisung, ne? Das ist, auf die Idee würde man ja auch niemals kommen. Also ich würde ja auch Kathi jetzt nicht einfach immer eben sagen, ey, mir hat dein Tonfall heute nicht gepasst, diesen Monat bekommst du mal kein Gehalt. Das ist, kann man nicht machen, sollte man nicht machen.
Ja, nee, genau, sehe ich auch so. Ja, und das, ich finde, das hilft manchmal, ne, wenn man das Taschengeld des Kindes mit seinem eigenen Gehalt vergleicht. Das heißt, natürlich, also weil ich häufig auch mal wieder höre, sowas wie, mein Kind will gar kein Taschengeld, das fragt nicht danach. Ja, ich nehme mal an, du fragst auch nicht nach deinem Gehalt, sondern das kommt halt, ohne dass du deinen Arbeitgeber daran erinnern musst. Es kommt pünktlich. Das kommt jeden Monat zuverlässig und so weiter. Von daher, ja.
Voll, voll, bin ich mega bei dir. Wir haben jetzt heute uns ja drei Themen rausgesucht gehabt, über die wir heute noch gerne sprechen möchten, ne? Also wir haben ja die Themen so ein bisschen anhand eures Buches einfach uns langgehangelt, ne? Und jetzt haben wir noch drei Themen offen. Einmal so dieses Thema Kontenmodelle in der Familie und aber auch Familienkasse, Familiengeld. Das hängt ja schon irgendwie so ein bisschen miteinander zusammen, ne? Sollen wir das Thema Kontenmodelle dann erstmal ansprechen, damit wir immer in das Thema reinkommen.
Wir gerne machen. Ja.
Gut. Bei uns war das damals tatsächlich so, dass ich bis heute nicht weiß, was für ein Kontenmodell meine Eltern hatten. Sowohl Mama und Papa, als auch nach der Trennung dann quasi meine Mom mit ihrem neuen Ex-Mann mittlerweile. So, ich wusste das einfach nie, ne? Weil ich war das Kind, ich
Da
hatte
völlig
keine
normal.
Einsicht in gar nichts, ne? Und da kommt dann quasi jetzt so die Frage, was für Kontenmodelle empfiehlst du oder empfehlt ihr in eurem Buch? Und sollte das Kind darüber Bescheid wissen, wie das Ganze abläuft?
Also ich finde, das Wichtigste, was ich für sozusagen die Erwachsenen empfehlen würde, ist, dass jeder immer ein eigenes Konto hat. Immer ein eigenes Konto mit auch einem eigenen Notgroschen und gerne dann nochmal ein gemeinsames Konto für die gemeinsamen Ausgaben, auch ein gemeinsames Notgroschenkonto. Also da kommen wir dann relativ schnell schon zu relativ vielen Konten. Aber das ist einfach total wertvoll. Zum einen, weil es manchmal halt schon auch ein bisschen traurig ist, was Menschen einander antun, wenn sie sich so im Trennungsprozess befinden, ne? Dass dann das Konto leergeräumt wird und solche Sachen. Und zum anderen aber auch einfach, damit ich meinem Partner Geburtstagsgeschenke kaufen kann, ohne dass der direkt auf dem Kontoauszug schon sieht, was er kriegt und wie viel das gekostet hat, ne? Also auch einfach
Oh
so ein
Gott,
bisschen
ja.
so, ja, auch damit ich nicht darüber diskutieren muss, ob das jetzt notwendig war, dass ich den Kaffee im Café getrunken habe, statt zu Hause oder so, sondern einfach, ich habe mein eigenes Geld, über das nur ich entscheide. Da können wir dann auch über Ausgleichszahlungen bei Teilzeitarbeit und so weiter reden, aber das würde ich jetzt einfach mal ausklammern. Ist aber auch
Ja.
wichtig. Und das Kinder brauchen jetzt als, also die kleinen Kinder, die jungen Kinder brauchen noch kein eigenes Konto. Da reicht eine Spardose vollkommen aus, damit sie einfach das mit dem Bargeld lernen und auch das Gefühl haben, so, ich habe hier eigenes Geld. Am Anfang checken die ja nicht, im Zweifelsfall ist denen das Münzgeld viel mehr wert als das Scheingeld, weil es halt eine echte Münze ist, ne? Da habe ich was in der Hand.
Ja.
Von daher, und dann lernen sie so langsam, dass vielleicht der Schein doch gar nicht so schlecht ist und so. Und ein eigenes Konto für das Kind braucht es normalerweise frühestens ab 10, eher so ab 12 oder so. Wenn es dann vielleicht auch, ne, so, dann kommen vielleicht auch die längeren Klassenfahrten und solche Sachen, wo man ganz froh ist, wenn das Kind nicht nur den Schein in der Tasche hat für Notfälle, sondern auch nochmal ein Konto, wenn irgendwas richtig schief läuft oder so.
Ja.
Kann man natürlich immer auch eine Partnerkarte zum eigenen Konto geben. Gibt es übrigens auch Möglichkeiten, da den Zugriffsrahmen zu beschränken, sodass das Kind halt wirklich, ich sag mal, nur 50 € abräumen kann und nicht 50.000 oder so. Da ist ja auch ganz gut zu wissen.
Ja.
Genau. Aber das heißt, also das eigene Konto für das Kind tendenziell so ab 12 oder so wird meistens empfohlen. Und natürlich kann es sinnvoll sein, trotzdem, dass das Kind ein eigenes Konto hat, wo dann Geburtstagsgeschenke draufgehen oder einfach, ne, daran der ETF-Sparplan hängt für das Kind oder so. Das ist nochmal was anderes. Aber das Konto, auf das das Kind selber Zugriff hat, das brauchen wir erst ab einem zweistelligen Alter. Inwiefern das Kind Einsicht haben sollte in die Finanzen und Kontostruktur der Eltern? Ich finde, sollte es haben. Das ist ein ganz normaler Alltag unseres Lebens. So wie darüber geredet wird, wie wir unser Essen vielleicht zubereiten, können wir auch darüber reden, wo das Geld herkommt. Wer jetzt, ne, so, ja, das Geld kommt halt, weil Mama zur Arbeit geht. Alles klar. Und dann kann man auch sehen, das Geld kommt hierhin und dann wird es weiterverteilt und gemeinsame Ausgaben und so weiter. Das einfach, also ich finde es total wichtig, dass das ein selbstverständlicher Teil unserer Gesprächskultur wird. Weil dann eben auch, ne, wenn dann das Kind selber in einer Beziehung ist oder irgendwie so, dann muss es nicht dann anfangen, sich Gedanken zu machen, wie möchte ich das denn eigentlich handhaben, sondern hat schon mal ein gewisses Vorbild. Kann vielleicht auch sagen, so will ich das nicht machen. Also beispielsweise, wenn die Eltern immer ein Konto hatten für alles, dann könnte man auch sagen, habe ich gesehen, bei meinen Eltern fand ich nicht gut, mache ich anders. Ne? Aber sozusagen,
Ja.
dann haben wir schon mal irgendwie so eine gewisse, haben wir überhaupt etwas, worüber wir nachdenken können. Und also genau, und deswegen, wie gesagt, auch dieses Normalisieren des Gespräches über Geld, das finde ich daran total wichtig.
Finde ich richtig gut, dass man halt einfach sagt, dass das dann einfach normal ist und zum Alltag dazu gehört, ne, und dass da halt einfach wirklich kein Hehl draus gemacht wird, wo jetzt, wann, was, warum. Ne, also das, ich erinnere mich noch, die einzigen aktiven Berührungspunkte, die wir damals in der Familie mit Geld hatten, da erinnere ich mich noch dran, dass wir auf so einem Schränkchen so eine Spardose stehen hatten und meine Mutter und mein Ex-Stiefvater haben eine Zeit lang versucht aufzuhören mit dem Rauchen. Und die haben dann halt immer wieder Geld in diese Dose reingepackt.
Ja, cool.
Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, wie teuer Zigaretten sind, ne? Als dann halt diese Dose sehr schnell, sehr voll quasi wurde nach dem Aufhören quasi, ne? Und das war aber das einzige Mal, wo wirklich aktiv über diese ganzen Geschichten gesprochen wurde. Ja, deswegen war ich dann auch, glaube ich, wie alt war ich denn, als ich das erste Mal arbeiten gegangen bin? Ich glaube so 14 ungefähr, 12 bis 14, irgendwie sowas. Und ich war dann so erstaunt, ne, wie das ist mit einem Kontenmodell, dass man sich ja eins erstellen kann und sowas. Ne, aber ich bin da halt dann selber so peu à peu zum Glück drauf gekommen, ne, einfach learning by doing. Und ich hätte mir aber sehr gewünscht, dass meine Eltern da mit mir schon früher einfach drüber gesprochen hätten. Ne, gerade auch so dieses Thema, keine Ahnung, Aktien und ETFs, da ist
Das sowieso.
mein
Ja.
leiblicher Vater ist dann damals einfach hingegangen und als ich dann 18 war, hat er mich dann angerufen und meinte, so Franz, du bist jetzt alt genug, setz dich mit dem Thema auseinander, aber ich helfe dir nicht. Ich war nur so, okay, habe dann gegoogelt, was ist ein ETF, natürlich nur Bahnhof verstanden, ne? Erstmal nur Blödsinn gemacht, so völlig verquerte ETFs gekauft, wo man so im Nachhinein denkt, so, ne, aber dann zum Beispiel mit meinem
Alle
Bruder
Fehler einmal gemacht.
wurde drüber
Ja,
gesprochen. Ne, das
das
ist
ist
auch
halt
wieder
auch was.
dieses.
Genau. Das ist auch statistisch belegt. Also Väter reden mehr mit ihren Söhnen über Geld als mit ihren Töchtern. Mütter reden tendenziell gar nicht über Geld mit ihren Kindern. Ist halt ein Problem, ja, weil wir da genau die Rollenzuteilung wieder weitergeben. Und ich finde auch, das eine ist ja die Frage, welche Kontenstruktur haben wir? Und man kann aber mit den Kindern ja auch darüber reden, wofür geben wir unser Geld eigentlich aus, ne? Also haben wir vielleicht Budgets. So und so viel geht für Essen drauf. Da haben wir ein Urlaubsbudget. Wir investieren aber auch einen Teil in Aktien oder um den Immobilienkredit abzubezahlen oder sonstiges, dass man einfach so ein Gefühl dafür kriegt. Und die richtigen Zahlen, die muss man einem Sechsjährigen noch nicht erzählen, weil der überhaupt nichts damit anfangen kann, ne? Wenn man einem Sechsjährigen sagt, ich habe 1000 Euro jeden Monat zur Verfügung, dann kriegt der ja Staune-Augen und hat das Gefühl, man ist Krösus. Und wenn man halt irgendwie Mitte 30 ist und ich denke, ja, 1000 Euro im Monat, das ist halt irgendwie meine Zwei-Zimmer-Wohnung in Frankfurt, ne? Das ist vielleicht gar nicht so viel Geld. So. Aber das, also deswegen, das mit den, die konkreten Zahlen, das kann man dann Schritt für Schritt dazu bringen. Aber genau diese Sachen und auch, wie du sagst, der ETF-Sparplan. Natürlich ist es super wertvoll, für schon das kleine, ich sag es mal, neugeborene Kind einen ETF-Sparplan einzurichten, für dessen Ausbildung, wenn man sich das leisten kann. Also auch einfach mit einem kleinen Betrag beiseite legen und ist fantastisch. Sei es, dass man dem Kind das dann mit 18 überschreibt, sei es, dass man für sich selber einfach einen Polster hat, aus dem man schöpfen kann, ne? Wenn man dann diese Ausbildung bezahlen muss. Denn als Eltern ist man dazu verpflichtet, dem Kind die erste Ausbildung zu finanzieren. Und aber darüber kann man dann auch mit dem Kind reden. Auch da, mit einem Dreijährigen brauchst du noch nicht über die Tiefen irgendwie, ob jetzt thesaurieren oder ausschütten oder sonstiges zu reden. Aber auch mit dem kannst du schon anfangen zu erklären, wenn du einen ausschüttenden ETF hast, sagst du halt so, wir gehen jetzt von den Gewinnen, die wir mit deinen Investitionen erwirtschaftet haben, ein Eis essen. Oder kannst du den dann aussuchen lassen, meinetwegen den Fünfjährigen dann, ob er sich lieber eine Lego oder eine, keine Ahnung, irgendeine andere Aktie kaufen möchte. Und dann nimmst du halt einmal das Geld in die Hand und kaufst für ein paar Euro so eine Lego-Aktie und das Kind weiß dann aber, es hat im Zweifelsfall mit 5 noch nicht ganz, ne, auch da die Tiefen so des Börsenhandels verstanden, aber dass er jetzt nicht nur Lego-Spielzeug besitzt, sondern auch das Unternehmen, das versteht der ganz genau. Und dann, ne, wird es halt irgendwie für den ein Thema und dann versteht er das besser. Eine Familie erzählte mir mal, dass sie jedes Mal, wenn sie zu McDonald's gehen, was man von McDonald's hält, ist eine andere Frage. Aber jedes Mal, wenn sie zu McDonald's gehen, kaufen sie halt da irgendwie das Essen und für denselben Betrag kaufen sie dann McDonald's-Aktien. Und die Kinder wissen das natürlich dann auch, ne? Dass sie sozusagen
Geil.
mit ihrem Happy Meal jetzt auch noch irgendwie ihre Aktien, also ja auch noch die Aktien stärken im Prinzip, dass das halt zusammenhängt. Und das heißt, da merkt man dann wieder, ne? Alltagsgelegenheiten nutzen. Es gibt Anlässe und Möglichkeiten ohne Ende.
Ja, ich finde das so wichtig, dass man die dann auch einfach im Alltag auch wirklich erkennt und dann auch nutzt. Na, aber umso wichtiger, dass man sich dann halt auch mal vorher überhaupt darüber Gedanken gemacht hat. Ne, jetzt zum Beispiel so auf diese Lego-Aktie wäre ich jetzt, glaube ich, nicht gekommen, wenn man es nicht schon mal vorher gehört hat, einfach, ne? Deswegen umso wichtiger, das dann in einem Buch auch gelesen zu haben, ne? Oder halt
Genau,
mal irgendwo
und auch darüber
gehört zu haben
reden.
oder im
Also ja.
Podcast, ja.
Total, finde ich auch. Und es ist egal, ob das die Lego-Aktie ist, so ein Klassiker ist, dass sich dann vor allem, ja, meistens sind die Kinder etwas älter als jetzt 5, 6 Jahre alt, wenn die Eltern mit ihnen über Aktien auch reden. Und dann wollen sie ganz häufig eine Apple-Aktie oder Samsung oder, ja, okay, fair enough, kaufen wir dir halt eine Apple-Aktie. Oder wenn mir die gerade zu teuer ist, weil, und ich sage, ich packe jetzt nicht irgendwie ein paar hundert Euro in eine Aktie, von der ich vielleicht nichts halte. Jetzt keine Anlageempfehlung hier, Apple oder nicht, sondern einfach, ne, so, es ist ja auch die Frage, wie viel bin ich bereit zu investieren in etwas, das ich möglicherweise nicht gut finde, was mein Kind aber möchte. Dann kann ich halt auch sagen, statt der Apple-Aktie nehmen wir jetzt, also entweder habe ich ein Depot, bei dem ich auch Aktienanteile kaufen kann, das sind aber nicht so viele, oder ich nehme halt stattdessen einen Technologie- ETF oder dann künstliche Intelligenz ETF. Da kann ich dann halt auch einfach einen Euro reinpacken oder 10 oder sowas. Und kann das meinem Kind dann trotzdem zeigen und ihm auch noch dabei erklären, wie so ein ETF funktioniert.
Ja, das Kind sieht dann ja letztendlich, dass die Apple-Aktie ja auch da wieder in dem ETF drin ist. Ne,
Genau,
und
genau.
ne, dann hat man wieder hier Blumenstrauß-Vergleich. Ne? So, wir haben jetzt
Genau.
einen ganzen Blumenstrauß und dann kann man das so schön einfach erklären. Richtig, richtig gut. Ich
Genau.
wünschte immer, mir hätte damals jemand mal ein
Ja,
Depot
du.
aufgemacht in dem
Jedes Mal, wenn ich den
Alter.
Leuten das erzähle und dann auch irgendwie zwischendurch mal zeige,
Ja.
so ja, wenn du, was weiß ich, was, ich bin Jahrgang 86, wenn du halt 1986 €1.000 statt auf ein Sparbuch in so einen MSCI World oder All Country World oder sowas gesteckt hättest, dann irgendwie so, oh, I wish, I wish. Nein, ist okay. Und vor allem auch, was man ja auch nicht vergessen darf, 1986 gab es in Deutschland noch keine ETFs. Also meine
Ja.
Eltern hätten zu meiner Geburt keinen ETF anlegen können. Natürlich hätten die irgendwie in einen Aktienfonds investieren können oder sowas. Aber sozusagen, manchmal muss man ja auch unsere Eltern ein bisschen in Schutz nehmen da.
Ja.
Es hat sich, oder beziehungsweise das ist unser großer Vorteil, es hat sich so sehr vereinfacht, jetzt selber zu investieren. Ne? Das ist halt super. Und natürlich muss man gleichzeitig wieder ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass halt so Neo-Broker eben dazu tendieren, zum Zocken zu verlocken. Also
Ja,
eben nicht
ja.
investieren, sondern wirklich so dieses, ja, spekulieren. Und
Ja.
vor allem, was ich das Schlimme daran finde oder das Bedauerliche ist, die Leute, die sich davon abmelden, sind, also kommen häufig nicht wieder zurück an die Börse. Das heißt, die verbrennen sich die Finger und kommen dann, also lernen nicht daraus, sondern sagen halt, okay, nee, damit habe ich mich verbrannt und das mache ich nicht nochmal. So ähnlich wie ja ganz viele Leute mit der Telekom-Aktie. Ne, ich
Ja,
weiß
da
nicht,
habe
ob du das
ich
auch
auch
manchmal
gerade drüber
hörst.
nachgedacht,
Genau,
ja.
genau. So, und das sagen, und das geht ja, ist ja generationsübergreifend. Ne? Also ich habe auch
Ja.
Teilnehmerinnen, die sagen, meine Großeltern haben damals total viel Geld mit der Telekom-Aktie verbrannt oder verloren. Ich will das eigentlich alles nicht. Okay, da merkt man auch mal, wie wichtig eben diese Familiengespräche über diese Themen sind,
Ja.
weil es geht über Generationen hinweg. Und da muss man dann eben lernen, überlegen, okay, was ist damals passiert? Es war nur eine Aktie, es war eine total gehypte Aktie und die Leute haben dann halt schnell wieder verkauft. Ich meine, wenn du lange gehalten hättest und die Dividenden kassiert und bis heute gehalten, hättest du natürlich Gewinn gemacht. Nicht übermäßig
Ja,
viel, aber so, nicht so
wenigstens ein
katastrophalen Gewinn. Genau,
bisschen.
genau. Aber das sind halt so die Fehler, aus denen man dann lernen sollte. Und das finde ich das Bedauern, also ist sozusagen die Gefahr daran, dass der Einstieg jetzt mittlerweile so leicht ist. Der große Vorteil ist, der Einstieg ist total leicht. Wir können einen Euro für unser Kind investieren. Super. Und mit ihm darüber reden. Wenn der Euro dann
Ja.
halt in einer Aktie steckt, die irgendwie nichts bringt, dann ist es ein Euro. Das ist in
Ja,
Ordnung.
dann ist es halt so wild. Ne? Und im Endeffekt ist es dann ja auch für die Demonstration auch eigentlich mehr oder weniger dann nur gedacht. Ne? Nicht, dass
Genau,
das Kind
genau.
jetzt wirklich reich werden soll dadurch quasi oder davon die Ausbildung finanziert, ne? Sondern
Nein,
als
genau.
Eltern trifft man ja immer noch die Hauptentscheidung, in
Genau.
was wird investiert. Aber zu Lehrzwecken kann das Kind dann mit 5 € mal machen, was es möchte.
Und auch da wieder finde ich es total wichtig, ne? Die Eltern geben irgendwie so ein bisschen die Grundlagen vor, im Sinne von, die Ausbildung ist finanziert, so wie die Eltern das für sinnvoll erachten.
Ja.
Aber das, was das Kind machen darf, darüber darfst du noch frei entscheiden. Und wenn ich das völligen Blödsinn finde, dass es das, dass es halt irgendwie alles in eine künstliche Intelligenz oder meinetwegen auch irgendwas ganz anderes, ja, keine Ahnung, fällt mir gerade nichts ein, dann muss ich da trotzdem einfach sagen, okay, hier hast du halt dein Geld, damit darfst du entscheiden, was gemacht wird. Und wenn du das alles in Pferdezucht Aktien stecken möchtest, dann mach das halt. Ich habe dafür vielleicht überhaupt keinen Sinn, aber meine Tochter vielleicht oder mein Sohn. Und dann sollen sie halt machen. Und vielleicht geht's gut und vielleicht geht's katastrophal schlecht. Aber es ist ihr Geld und so
Ja.
sollte ich es dann eben auch betrachten.
Ja, und dann kann man sich ja auch wirklich regelmäßig hinsetzen und das Ganze dann noch mal ein bisschen nachschauen und auch reflektieren, ne? Auch mal ein paar Jahre später, ne? So, ey, guck mal, Mausi, vor 10 Jahren hast du dir die Pferdezuchtaktien gekauft, ne? Was hältst du denn heute davon? Sollen wir da noch mal drüber sprechen, was du daraus gelernt hast?
Genau, und das finde ich total wichtig, da also zum einen eben auch ein paar Jahre später zu reflektieren, aber eben auch einfach
Ja.
regelmäßig, ne? Dass man irgendwie lernt, okay, wir gucken da jetzt mal rein, haben vielleicht einmal im Monat am Anfang und dann vielleicht nur noch einmal im Quartal oder so unser Money Date gucken einfach zusammen
Ja.
rein, wie hat sich das entwickelt, wo stehen wir gerade, ist es immer noch, erachten wir das immer noch für sinnvoll, in Pferdezucht zu investieren, oder möchten wir halt irgendwas anderes machen oder mit dazu nehmen, auch die Grundlagen erklären und sagen, okay, es ist vielleicht jetzt nicht so sinnvoll, jetzt zu verkaufen, weil wir so viel verloren haben, sondern gerade dann, ne, so, da kann man ja ganz viel dann auch lernen und erklären. Und das dann
Ja.
halt mit unseren 10 Euro in Pferdezucht, statt mit unserer Altersvorsorge, die wir irgendwann halt eigentlich auf ETFs aufbauen wollen. Ja, wie schön, wenn wir das alles schon irgendwie mit 10 oder so lernen oder 14 oder was weiß ich was, statt halt mit 44.
Ja, wenn man dann nicht mehr so viel Zeit hat, ne, einfach. Ich bin auch so froh, dass ich so früh an das Thema dran gekommen bin, dass selbst wenn ich jetzt einfach viele Stolpersteine auf dem Weg hatte einfach, ne, was aber auch in Ordnung ist, ne. Aber dann hat man ja teilweise Kundinnen, die kommen dann schon mit 50 auf einen zu und fragen, Franzi, ist es dann jetzt schon zu spät? Ja, so, und ganz zu spät ist es dann natürlich nicht, aber es ist natürlich nicht mehr so leicht, wie wenn man jetzt mit Anfang 20 schon dieses Thema eigentlich abgehakt hat, quasi. Ne, weil wenn deine Eltern damals schon investiert haben, du bist jetzt 20, investierst einfach weiter. Altersvorsorge ist dann ja mehr oder weniger eigentlich schon in trockenen Tüchern.
Ja.
Das, dann muss man sich gar keine Gedanken mehr machen. Da hat auch tatsächlich meine Schwestern oder meine Geschwister haben da alle ziemliches Glück, die jetzt sonst noch bei meinem leiblichen Vater aufgewachsen sind, weil die alle sehr, sehr viel jünger waren und tatsächlich auch alle Junior-Depots bekommen haben, ne, und sich damit auseinandergesetzt haben, was weiß ich was. Die älteste Schwester von mir wurde noch zu mir geschickt damals, also sie ist immer noch jünger als ich. Die ist 4 Jahre jünger als ich. Und da hat auch mein leiblicher Vater sie auch dann zu mir geschickt und meinte, red mit Franzi darüber, ne? So, ich erkläre dir das nicht. Und sie war dann halt auch so, warum? Ne? So, mit meinem Bruder machst du das alles? Und ich muss jetzt mit Franzi, ne? Auch hier wieder. Ne? Aber sie ist im Endeffekt sehr, sehr froh gewesen, trotzdem so früh das alles gemacht zu haben. Ich glaube, wie alt war die denn da? 16, 17, als sie auf mich zugekommen ist mit dem Thema. Das fand ich auch super spannend. Ne? Und sie studiert jetzt Medizin, müsste fast fertig sein jetzt und hat jetzt einfach ein schon richtig gutes, gefülltes Depot. Ne? Obwohl Studentin, ausgezogen, nicht so viel Unterhalt und so weiter und so fort. Es ist mega, wenn man sich einmal mit
Ja,
dieser Materie beschäftigt hat, ne,
genau.
dass dann vieles auch schon automatisiert läuft, einfach im Hintergrund. Man macht sich keine Sorgen mehr, man lebt einfach so vor sich hin und hat das schon geregelt quasi.
Genau. Und gerade diese Automatismen, also ich bin da ja auch riesiger Fan von, einfach direkt irgendwie die Sparrate beiseite, den ETF-Sparplan beiseite, dass es alles automatisch läuft. Und dann weiß ich halt
Ja.
auch, das, was noch auf dem Konto ist, das kann ich auch mit bestem Gewissen ausgeben, weil ich weiß, dass ich halt schon gespart habe. Also auch diese Kleinigkeiten, da denke ich auch manchmal, was mir das im Studium erspart hätte, so die Tricks, die ich dann später gelernt habe, irgendwie schon früher zu lernen. Ja,
Ja,
auf jeden
ich habe
Fall.
auch im Studium, da habe ich mich auch so geärgert, so mit diesem Thema Kontenmodell. Weil ich hatte bis dato, ich war halt noch bei der Sparkasse, ne, zu dem Zeitpunkt, so wie alt war ich denn da? 19 oder sowas, ne? Und ich habe dann mit Anfang 20 das erste Mal so ein richtiges Kontenmodell für mich erstellt, ne? Aber bis dahin hatte ich dann halt immer so dieses eine Girokonto bei der Sparkasse und bin dann tatsächlich mit einem College-Block, ich habe dann halt Kontoauszüge geholt und dann mit einem College-Block ausgerechnet, wie viel wird denn jetzt noch abgebucht, wann, wie, was, warum und wie viel Geld habe ich dann jetzt von diesem Kontostand tatsächlich noch übrig. Und das habe ich halt irgendwie, weiß ich nicht, alle 4, 5 Tage gemacht, ne? Einfach weil man ja auch immer up to date bleiben wollte. Boah, das hat mich so genervt, ne? Weil dann wollte man ja auch die Rücklagen drauf behalten und so weiter. Oh, das war so nervig, wirklich.
Und das sind wirklich alles so Sachen, wo ich der Digitalisierung sehr dankbar bin, dass man
Ja.
irgendwie mittlerweile problemlos mehrere Konten haben kann, die man alle
Ja.
online einsehen kann, dass es auch Online-Banken gibt, die Pockets anbieten und so weiter. Dass man einfach direkt, okay, ich habe das zwar auf dem Konto formell, aber es ist halt in einer Seitentasche und ich sehe es nicht direkt. Also auch da
Ja.
wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Auf jeden Fall, ja.
Ja, auch das, ne, auch das Kindern zu zeigen, ist ja eigentlich so leicht.
Und das ist was, was wir ja auch in dem Buch beschreiben, dass man schon mit den Kindern, schon mit dem Taschengeld auch die verschiedenen Töpfe einführen kann. Ne? Der eine Topf, der wirklich einfach fürs kurzfristige Ausgeben ist. Die bunt gemischte Tüte, ne? So Süßigkeiten, Comics und so weiter. Der
Ja.
zweite Topf ist das so ein bisschen mittelfristige Sparen. Wenn ich vielleicht mir den schönen Pulli leisten möchte, wo meine Eltern finden, dass das irgendwie Blödsinn ist. Oder das größere Fahrrad oder irgendwie solche Sachen, ne?
Ja.
Bei uns wurde es zum Beispiel häufig gemacht, dass gesagt, also jetzt beispielsweise Fahrrad. Es war klar, ich brauchte ein neues Fahrrad. Das so normale Modell haben meine Eltern gezahlt. Wenn ich aber das bessere Modell mit mehr Gängen haben wollte, dann musste ich die Differenz zahlen. Für solche Sachen dann eben ist dann eben das mittelfristige Sparen. Dann ein Topf für Spenden und wo man dann auch mit dem Kind überlegt, was sind denn Dinge, also auch ne, das örtliche Tierheim, wo man dann Hundefutter oder Tierfutter hinbringt und so weiter. Also wirklich so überlegen, was sind Projekte oder Menschen oder Gruppen oder so, ne, die dir wichtig sind. Und einen Topf eben investieren. Auch das muss man noch nicht jetzt mit dem 5-jährigen Kind machen, dass da auch irgendwie sein Sparschwein hat. Aber also einfach, dass man denen direkt schon klar macht, Geld halt hat verschiedene Funktionen. Und den Investierentopf, finde ich, da kann man auch, wenn man es sich leisten kann, als Eltern aufstocken und sagen, für jeden Betrag, der in den Investierentopf fließt, lege ich noch mal 50 Cent drauf oder runde auf bis zu einem gewissen Betrag. Dass dem Kind klar wird, okay, da ist ein Unterschied zwischen Investieren und Sparen. Beim Investieren kommt halt noch mehr dann bei raus.
Ja.
Und dann kann man eben selber überlegen, ne, ob man das mit dem Kind zusammen dann wirklich investiert oder so. Das hängt natürlich davon ab, wie alt ist das Kind, wie viel ist da drin, weil wenn das Kind gerade irgendwie 2 Euro Taschengeld bekommt und soll das auf die 4 Töpfe aufteilen, dann ist es ein bisschen frustrierend.
Ja.
Wohingegen, ne, also so, das sind dann vielleicht Sachen, die man langsam Schritt für Schritt angehen kann. Aber da einfach mal drüber nachzudenken, natürlich kann auch ein Kind mit seinem Taschengeld schon budgetieren.
Ja, voll. Gerade wenn es dann halt auch so in diese zweistelligen Beträge irgendwann mal plötzlich geht, ne? Wenn man dann 10 Euro bekommt oder sowas, ne? Dass man
Ja,
10,
genau.
15, 20 Euro pro Monat dann, ne? Dass man da halt auf jeden Fall schon gucken kann. Jetzt, wie du gesagt hast, ne? Bei 2 Euro es macht jetzt noch nicht so viel Sinn, ne? Aber die größeren Beträge auf jeden Fall, ne? Das ist
Genau.
halt einfach das Prinzip dahinter. Es geht ja nicht darum, dass das alles perfekt läuft, sondern dass man das Prinzip verstanden
Dass man
hat,
das
ne?
Prinzip
Das
verstanden hat.
gehört hat, gesehen hat, gefühlt hat,
Genau.
ne?
Und dass man dann auch, man kann ja auch mit den Kindern überlegen, okay, du kannst zum einen sparen. Und dann aber eben auch das Thema Geld hinzuverdienen. Das heißt, natürlich wissen auch die jungen Kinder schon, dass so eine Schleichfigur irgendwie Geld kostet oder eine Pokémon-Karte oder so.
Ja.
Und mit denen dann überlegen, wie viele Wochen musst du dein Taschengeld sparen? Das kann frustrierend sein. Hast du vielleicht irgendwelche alten Schleichfiguren, die du nicht mehr brauchst, die du verkaufen kannst, um dir dann den neuen Steinbeißer kaufen zu können? Oder so. Oder halt irgendwelche anderen Dinge, dass man dann wirklich mit dem Kind zusammen überlegt, welche Möglichkeiten, außer jetzt Großeltern um Geld bitten, hast du, um dein Taschengeld auch einfach zu vermehren, damit es dann eben schneller geht, dass du dir das neue Ding kaufen kannst. Oder natürlich auf der anderen Seite auch die Überlegung, wenn du halt 6 Wochen lang sparen musst, um dir irgendwas zu kaufen, ist es dir das wert? 6 Wochen lang keine gemischte Tüte, kein Eis, kein irgendwas anderes? Oder sagst du, okay, nee, wir, weißt du was, so wichtig ist mir die, ist mir eigentlich die Schleichfigur dann doch nicht. Dafür dann lieber die Süßigkeiten. Ist ja auch dann in Ordnung.
Ich würde mich wahrscheinlich für die Süßigkeit entscheiden. Ich bin aber auch so eine richtige Naschkatze
Ich im
geworden.
Zweifelsfall auch.
Also als Kind war das extrem, dann hat es total abgenommen und jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, ich kann nicht mehr aufhören zu naschen. Das ist ganz schlimm. Das ist furchtbar. Mein Budget hat sich dadurch auch tatsächlich sehr verändert, aber
Das ist interessant.
damit lernen wir
Ja, auf jeden
umzugehen.
Fall. Und auch sowas, ne? Das ist ja auch was man merkt. Ich meine, wir reden ja häufig davon, von wegen das Thema oder also die Finanzen in trockene Tücher bringen. Und finde ich auch, aber gleichzeitig ist es eigentlich irreführend, weil es verändert sich. Also es ist ein lebenslanges Thema.
Ja,
Wir können
permanent.
das Thema nie abhaken, weil dann verändert sich einfach unser eigenes Naschverhalten, dann verändert sich vielleicht unsere Familienzusammensetzung, dann kommt eine Krankheit, dann kommt ein Jobwechsel, dann kommt ein Umzug, dann kommt irgendwas anderes, ne? So, sei es die jährliche Steuererklärung, sei es irgendwann das Testament von der vorherigen Generation zu uns, von uns zu den Kindern, also zur nächsten Generation, alle solche Sachen, da merkt man halt, das Thema, wie gesagt, beschäftigt uns ein Leben lang. Und das heißt, auf der einen Seite finde ich, nimmt das auch so ein bisschen Druck, weil wir müssen es nicht alles perfekt können. Es verändert sich eh wieder. Und auf
Ja.
der anderen Seite ist es umso wichtiger, dass wir irgendwie eine positive Einstellung dazu haben, weil es kommt halt immer wieder.
Ja, voll. Und dann auch gelernt zu haben, einfach auf solche Änderungen auch wirklich zu reagieren und nicht in Panik zu verfallen.
Genau.
Na, ich hatte das jetzt tatsächlich auch hier wieder vor einem, nee, das ist jetzt schon 8 Monate. Ich wohne schon seit 8 Monaten hier, meine Güte. Also ich bin im Februar, bin ich hier hingezogen. Jetzt haben wir schon Oktober, Wahnsinn. Und bis dahin war das so, dass ich entweder mit meiner Mutter zusammen damals gewohnt habe oder dann halt, also meine allererste Wohnung habe ich mit meinem damaligen Freund bezogen. Und ich war quasi mein komplettes Erwachsenenleben gewöhnt, mit ihm beziehungsweise mit meinem Freund danach zusammenzuleben. Ne? Also ich habe nie alleine gewohnt. Und jetzt halt seit 8 Monaten, das ist das allererste Mal, dass ich alleine wohne, also mit 28. Das war auch total crazy für mich, beziehungsweise da war ich noch 27, ein paar Tage vor meinem Geburtstag bin ich umgezogen. Und für mich war das dann aber auch so verrückt, wie viel sich ändert. Ne? Und gleichzeitig einfach sehr beruhigend, weil ich halt einfach schon wusste, ich kenne diese Themen und ich kann darauf reagieren. Also ich kann mir das alles ausrechnen, ich kann das alles noch 10-mal durchgehen und selbst wenn ich irgendwas übersehen habe, was ich getan habe, kann ich irgendwie darauf reagieren. Ne? Ich hatte mir damals so ganz leicht Milchmädchenrechnung aufgestellt und habe gedacht, wenn ich jetzt alleine wohne, muss ich einfach nur darauf achten, dass die Miete nicht höher ist als das, was ich bis jetzt ausgegeben habe. Ne? Das bedeutet ungefähr die Hälfte der alten Wohnung. So, jetzt war mir klar, dass ich in Bonn für 700, 800 Euro nichts finden werde, wo ich einziehen möchte. Ne? Das wären dann alles so Besenkammern gewesen. Ne? Das war ja einer der Gründe, warum ich dann halt aufs Land wieder zurück raus bin und jetzt im Sauerland gelandet bin. Das hat auch alles gut geklappt. Ich zahle jetzt für meine Wohnung, ich glaube, warm 820 Euro. Und ich habe so ungefähr 75 Quadratmeter, also wirklich traumhaft, ne? Einfach so ein Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja.
Ja, weißt du, was ich übersehen habe? Dass ich auf dem Land ein Auto brauche.
Ja, genau. Oh ja.
Oh,
Und das sind
scheiß
mal
die
eben ein
Wand
paar hundert
an.
Euro.
Ich hab wirklich nicht damit gerechnet, ne? Also ich gebe alleine für Sprit, gebe ich ungefähr monatlich 300 Euro aus.
Ja, krass.
300 Euro. Und als mir das bewusst geworden ist, ich bin fast aus allen Wolken gefallen. Ne? Aber man muss halt auch sagen, ich bin sehr gerne unterwegs, ich mache sehr gerne Ausflüge und so weiter und so fort. Aber ich bin tatsächlich an den gefühlt einzigen Ort in Deutschland gezogen, wo es wirklich innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde keine Bahnanschlüsse gibt.
Das ist ja Wahnsinn,
Kein,
aber
also
ja.
Öffis fahren hier zweimal am Tag, ne, so durch die gesamte Region. Bahn kannst du knicken, dafür muss ich entweder nach Remscheid oder nach Wuppertal fahren. Das ist halt jeweils so zwischen 30 bis 60 Minuten entfernt. Ja, und dann noch die Rücklagen, dann das Auto. Ja. Ne, aber ich war sehr froh, dass ich das Thema dann halt trotzdem schon kannte und dann halt einfach auch so ein bisschen intuitiv die Sachen mitentscheiden konnte und sowas, ohne jetzt halt so total aufgeschmissen zu sein und zu denken, so, ach du Scheiße, ich werde jetzt irgendwie, keine Ahnung, gar nichts mehr hinbekommen. Aber ich habe dann stattdessen mein Budget einfach umverteilt und habe gesagt, naja, okay, dann muss ich jetzt halt lernen zu kochen. Ich kann es mir jetzt einfach nicht mehr leisten, mir ständig Essen zu holen oder zu bestellen, was ich halt bis dahin immer gemacht habe in der Bonner Innenstadt. Also wirklich, ich war 27 und ich konnte einfach nicht kochen, weil ich es nie lernen musste. Und jetzt habe ich gedacht, so, nee, und jetzt geht's plötzlich. Ich kann es immer noch nicht leiden, aber es geht. Ja, aber jetzt hat man
Gut.
das Budget dann halt einfach verschoben. Ne? Und ich glaube, je früher man das lernt, das auch immer wieder zu machen, zum Beispiel über so regelmäßige Money Dates, ne, dass wenn man dann mit den Kindern auch drüber spricht und sagt, so, hey, guck mal, du kommst mit deinem wöchentlichen Budget nicht hin, lass uns da nochmal drüber sprechen. Ne? Wofür gibst du das Geld aus? Was davon ist dir wirklich wichtig? Ne, was ich auch da ganz cool finde, ist irgendwie so ein Ampelsystem für Ausgaben einführen. Ne? So irgendwie so mit Smileys oder sowas. Ne?
Schön. Ja, schöne Idee.
Da einfach, ja, meine Kundinnen lieben das. Ich meine, das sind jetzt keine Kinder, ne, sondern erwachsene Frauen, aber die lieben das auch total, mit so einem Ampelsystem ihre Ausgaben halt einfach zu bewerten. Und ich mache das tatsächlich auch. Ich habe hier so, ja, das seht ihr jetzt in der Kamera natürlich nicht, aber Claudia sieht es. Ich halte gerade Stifte in die Kamera mit
Sehr süß.
verschiedenen Farben.
Ja.
Und ich budgetiere im Moment tatsächlich am liebsten auf dem Papier. Ne?
Ja.
Also ich habe auch meine Excel-Tabelle, aber ich mache es am liebsten auf dem Papier und ich habe dann halt so einen Budget-Tracker mir einfach ausgedruckt. Und je nachdem, welche Stiftfarbe ich nehme, kann ich dann direkt auf einen Blick sehen, ob ich die Ausgabe total cool fand oder total sinnlos oder ob das einfach so eine neutrale Ausgabe ist, die halt sein muss, weil ich nicht drumherum komme.
Ja.
Ne, das, keine Ahnung, Klopapier werde ich jetzt nicht bewerten, ne?
Ja, aber ich finde, das ist auch was, was wir manchmal unterschätzen, ne? Wie wertvoll es ist, einfach Farben und Papier zu benutzen. Also ich mache das mit meiner Zeit. Ich budgetiere meine Zeit sozusagen. Ich habe einen Wochenplaner, wann mache ich was? Und da stehen natürlich auch einfach irgendwie so Termine drin. Aber tatsächlich, das ist nicht mein, also jetzt der Podcast, müsste ich nachgucken. Ich weiß nicht, ob da drin steht, weil das steht halt in meinem digitalen Kalender.
Ja.
Aber ich habe dann immer auch irgendwie, wann treffe ich Freunde, wann mache ich Sport? Und die sind alle halt, wann habe ich einfach auch Me-Time, was irgendwie gerade,
Ja.
wenn man so wie ich sehr viel mit anderen Menschen redet, brauche ich auch einfach diese Zeit, in der ich nicht rede, in der ich einfach lese oder Kaffee trinke und aus dem Fenster starre oder so.
Oh ja.
Und da merke ich dann eben auch, wenn die Farbe in der Woche fehlt oder zu wenig vorhanden ist, dann sozusagen, ne, dann sieht man das auf einen Blick. Und
Ja.
das finde ich total wertvoll. Das mache ich immer sonntags, plane ich meine nächste Woche und gucke halt,
Ja.
okay, was steht an, wann mache ich was, wann mache ich, ne, so inhaltliche Arbeit, also ich sage mal Tagesgeschäft, wann arbeite ich also operativ, nee, nicht operativ, sondern konzeptionell, so.
Ja.
Wann arbeite ich konzeptionell irgendwie an längerfristigen Sachen? Wann habe ich Me-Time? Wann mache ich Sport? Wann treffe ich Freunde? Alle solche Sachen. Und da mag ich
Ja.
das auch mit den Farben sehr gerne.
Boah, richtig, richtig gut. Ich bin jetzt tatsächlich ganz frisch auch auf den Kalender umgestiegen. Also ich habe das bis jetzt immer alles digital gemacht, aber ich habe halt, was ich auch irgendwie gemerkt habe, ist, dass mich so, also ich hab das dann immer mit ClickUp gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So, auch so ein Organisationssoftware einfach. Und dann hast du da 3 Milliarden Aufgaben drin stehen und du siehst die alle auf einmal und das hat mich verrückt gemacht. Und jetzt im Kalender, ich sehe nur die aktuelle Woche und das war's. Na, und dann ist es plötzlich so viel weniger und es ist alles machbar, Motivation ist höher und so weiter und so fort. Na, und das habe ich auch tatsächlich beim Thema Geld jetzt gemerkt, weil als ich ins Sauerland gezogen bin und dann halt so diese paar Problemchen, sage ich mal, hatte mit dem Budget und sowas, ne, da habe ich nämlich angefangen, das Ganze tatsächlich auch auf dem Papier zu machen, weil ich dann viel krasser einfach gesehen habe, wie viel Geld habe ich jetzt tatsächlich pro Budget für den Monat noch übrig. Na, und dann halt einfach zu sehen, so, okay, so wie ich das mir überlege, kommt das dann zum Beispiel hin, dass ich dann 300 € für den Sprit habe. Und dann kann ich auch immer meine ganzen Ausflüge machen und sowas. Ne? Und das ist jetzt nicht so, dass ich dann halt irgendwie, keine Ahnung, ins Phantasialand fahre und voll Geld ausgebe, ne? Sondern dann bin ich ein Wochenende in Bremen bei meiner Freundin. Ne? Oder ich habe mit meinem Freund einen Tagesausflug irgendwo hingemacht. Oder weiß ich nicht. Und da waren wir
Genau.
einfach nur spazieren. Ne? Aber wie schön einfach, wenn die Finanzen organisiert sind und man für sich ein
Genau.
System hat, das auch funktioniert einfach. Voll viel wert.
Sehe ich auch so. Genau, dann gibt das einem wieder die Freiheit, die Ruhe im Kopf, ne? Weil man weiß, ich kann es mir
Ja.
leisten. Oder man weiß halt, nee, diesen Monat ist es einfach nicht drin, aber dann hakt man es auch ab. Also,
Ja, absolut.
zumindest halt, wenn es nicht um die lebenswichtigen Dinge geht.
Ja. Oder man kann halt auch abwägen, kann ich jetzt zum Beispiel auf ein bisschen Spritgeld verzichten, weil ich mir einen Adventskalender kaufen will.
Auch sowas.
Das hatte ich
Genau.
tatsächlich, boah, ich glaube, vor 6 Wochen habe ich mir den Adventskalender schon bestellt. Aber das war auch so einer von der Influencerin und ich bin süchtig nach ihr, ich gucke die total gerne. Also das ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die heißt Karumuschka. Und oh, ich liebe die, die ist toll. Ich bin so ein richtiges Karmuschka-Fangirl und die hat halt einen eigenen Adventskalender, den sie dann halt jährlich rausbringt und der ist gefühlt immer halt innerhalb von 2 Minuten ist er ausverkauft. Und ich war halt auf der Warteliste dieses Jahr, weil ich den letztes und vorletztes Jahr schon nicht bekommen habe. Und
Krass.
jetzt habe ich bei der Warteliste keine 2 Sekunden drüber nachgedacht und habe gedacht, scheiß aufs Spritgeld, ich kaufe mir jetzt diesen Adventskalender. Das war dann wirklich die Entscheidung, war innerhalb von 2 Sekunden getroffen. Bin
Ja,
gespannt, wann
cool.
er ankommt. Ich freue mich schon sehr und dadurch freue ich mich jetzt auch schon auf den 1. Dezember. Auch wenn ich eigentlich wirklich kein Weihnachtskind bin und ich hasse Kälte und der ganze Drumherum, aber Adventskalender finde ich schon schön.
Hab gestern schon gedacht, auch manchmal so langsam Plätzchen backen wäre doch auch nett.
Vanillekipfeln.
Ja,
Ach, die
genau.
liebe ich ja.
Ja, toll.
Ich hatte jetzt tatsächlich noch ein allerletztes Thema, das ich gerne mit dir besprechen würde, beziehungsweise nachfragen würde, weil das war so eins für mich der spannendsten Themen irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, weil ich es einfach vorher noch nie gehört habe. Und das war das Thema Familienkasse bzw. Familiengeld. Ich habe mir als Überschrift zu diesen zwei Wörtern aufwendig, aber gut, Fragezeichen aufgeschrieben. Kannst du die Zuhörerin einmal abholen, was eine Familienkasse bzw. was Familiengeld ist?
Sehr gerne. Die Idee dahinter ist, sozusagen, es ist eine Alternative zum Taschengeld, wo jedes Kind normalerweise nach Alter gestaffelt einen gewissen Betrag für sich bekommt, sondern stattdessen hat man quasi einen Topf, aus dem die Familie gemeinsam entscheidet, wofür wird das Geld ausgegeben. So, und die Kinder haben eben auch, sag mal, gleichberechtigte also Mitbestimmungsrecht mit dabei. Und dann entscheidet die Familie eben, ob ihnen in diesem Monat, ob sie lieber ins Kino gehen wollen oder, sag ich mal, einen Tagesausflug irgendwo hin machen, ne? Statt dass im Prinzip die Eltern, die bezahlen, entscheiden, so, wir gehen jetzt in den Zoo oder so. Und, oder halt sagen, wir haben nicht genug Geld für den Tagesausflug, wir müssen sozusagen die weniger kostenintensive Variante nehmen. Und dann, und so stattdessen haben dann halt alle die Möglichkeit, da mitzureden. Auch dann zum Beispiel zu sagen, okay, wir geben diesen Monat weniger aus, sodass wir nächsten Monat dann eben mehr haben und uns dann den Tagesausflug oder so leisten können. Und in der Tat ist es so, dass das enorm viel Diskussions- oder Gesprächsbedarf mit sich bringt. Denn man muss sich ja in der Familie einigen, auch je nachdem, wie viele Menschen da involviert sind. Und man muss eben Kompromisse finden. Aber das ist halt auch was Schönes daran eigentlich. Denn das müssen wir ja im weiteren Lebensverlauf meistens auch. Also wenn wir mit unserem Freund einen Urlaub machen oder einen Tagesausflug, wohin geht's? Wie viel geben wir aus? Wird es das Phantasialand, was teuer ist, oder wird es halt der Spaziergang, der nicht so teuer ist? Wenn wir in Urlaub fahren, egal ob das mit Partner, Partnerin oder mit halt einfach Freunden ist, dann müssen wir auch darüber reden, welche Art von Unterkunft buchen wir und so weiter. Und das ist ja häufig überhaupt nicht einfach, ne? Da die Kompromisse zu finden, weil natürlich auch jeder so unterschiedliche Bedürfnisse hat. Die einen wollen weniger Geld ausgeben, die anderen wollen mehr Luxus, wenn sie schon mal wegfahren oder so, ne? Und dann, und mit der Familienkasse lernt man es halt schon als Kind. Ich selber bin nicht mit Familienkasse aufgewachsen, sondern mit klassischem Taschengeld. Und ich würde auch behaupten, gerade wenn es große Altersunterschiede zwischen den Kindern gibt, dann wird es irgendwann echt schwierig, weil dann will ja auch, also ich finde es schon legitim, dass irgendwie eine 16-Jährige einfach zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse mehr Geld benötigt als eine 6-Jährige.
Ja,
So,
absolut.
die will halt alleine ins Kino gehen und danach vielleicht noch in die Kneipe oder in die Disco oder keine Ahnung was. Und die 6-Jährige hoffentlich eher nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Und dementsprechend auch die Familie, also erfordert die Familienkasse viel eben Diskussion. Ich glaube aber, dass es auch sehr viel, ja, auch gemeinsames Verständnis dann mitbringt, ne? Okay, und wir überlegen uns ja eben wirklich als Familie, ist es uns das wert? Wollen wir lieber die Pizza bestellen oder ins Kino gehen? So.
Ja.
Und es ist ja so, wenn Menschen mitbestimmen dürfen, dann sind sie viel mehr on board für diese Idee. Ne? Vielleicht sagt die
Ja.
16-Jährige normalerweise, aber Pizza bestellen mit der Familie und irgendwie Filmabend zu Hause ist total langweilig. Aber wenn sie weiß, okay, diesen Monat machen wir halt einfach, machen wir vielleicht die Pizza selber zu Hause und Filmabend dazu. Und nächsten Monat fahren wir dann alle zusammen ins Phantasialand. Dann ist sie bei dem Filmabend auch viel mehr irgendwie emotional involviert, weil sie weiß, das ist sozusagen jetzt so ein bisschen der Preis, den sie dafür zahlt,
Ja.
dass sie nächstes Jahr, nächsten Monat ins Phantasialand darf. Und das führt dann also zu sehr viel, erstens Gesprächsübung einfach und
Ja.
zweitens eben auch wirklich so diese gemeinsamen Entscheidungen führen zu einer sehr großen Zusammenhalt.
Wie viel Budget kommt denn also so im Schnitt in so eine Familienkasse rein? Also ist das jetzt quasi so vom Grundprinzip her das Freizeitbudget? Oder wird man da jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, Nahrungsbudget oder sowas mit reinnehmen? Also so für Wocheneinkäufe oder sowas?
Das, also bei dem Bei dem ursprünglichen Gedanke geht es um das Freizeitbudget. Und da kann man auch immer noch überlegen, ob man sagt, okay, und meinetwegen das Fitnessstudio für mich als Mutter zählt da nicht mit rein, weil das ist einfach, steht nicht zur Diskussion,
Ja.
weil das meine Gesundheit ist. Wohin, also genauso wie meinetwegen der Sportverein für meine Tochter. Ne? So,
Ja.
das ist auch einfach ihr Ding. Es geht wirklich um zusätzliche Freizeitangebote. Gehen wir eher Eis essen oder eher Pizza?
Ja.
Und erst wenn die Kinder dann größer sind, kann man denen auch wiederum ein eigenes Budgetgeld geben und sagen, okay, du bist jetzt groß genug, um deine Schulsachen selber zu kaufen. Du hast hier ein bestimmtes Budget pro Monat. Entscheide du selber, ob es halt die Markenstifte sind oder die No Name, ob es, also wie viele davon du pro Monat brauchst, ob du die Großpackung brauchst mit allen 30 verschiedenen Farben oder ob halt realistisch auch irgendwie der Zehnerpack reicht, ne? So alle diese Geschichten.
Ja.
Und auch das ist aber natürlich abhängig vom Alter des Kindes. Und das darf dann gerne auch ein Budget haben, beispielsweise für Schulessen oder so. Und was es sich davon dann kauft, ist natürlich ihm selber überlassen. Einer Sechsjährigen würde ich nicht das Budget für das Grundnahrungsmittel übergeben.
Oh
Das
Gott,
ist,
nee.
ne, so, das sind
Ja.
einfach die Grundlagen. Da sind wir wieder bei dem, was die Eltern einfach entscheiden müssen. Dazu zählt Ernährung, dazu zählt auch Grundlagenkleidung und so weiter. Und dann aber, je älter die Kinder werden, umso mehr kann man sie einbeziehen. Das heißt, man kann auch den größeren Kindern dann ein eigenes Kleidungsbudget geben. Und die Grundregeln lauten, die Kleidung muss passen, sie muss trockene Füße machen und sie muss warm
Ja.
genug sein. Das heißt, du bist dazu verpflichtet, dir ein paar Winterstiefel zu kaufen, das dir passt und das warm ist. Und ich bin verpflichtet, dir genug Geld zu geben, damit du das kannst. Möglicherweise nicht
Ja.
jeden Monat, aber halt, ne, über die Dauer. Und wenn das nicht funktioniert, müssen wir eine andere Lösung finden. Da müssen wir vielleicht das Budgetgeld wieder ein bisschen kürzen. Ich kaufe dir die Winterstiefel und du hast immer noch genug Geld für deine T-Shirts und so, bei denen es mir dann egal ist, ob die jetzt aus Baumwolle, Kaschmir oder Synthetikfasern gemacht sind. Ne? Das ist dann deine Entscheidung,
Ja.
wo du einkaufen gehst. Genau, also das heißt, als Eltern haben wir die Pflicht, die Grundlagen abzudecken.
Ja.
Aber über alles andere können wir dann mit den Kindern diskutieren. Je größer die Kinder oder je älter die Kinder sind, umso mehr Mitbestimmungsrecht kriegen sie.
Nach der Größe zu gehen, wäre bei mir unfair.
Genau. Ich habe
Ich war
früher
immer
immer,
die
also,
Größte, egal wie alt die Leute sind. Franzi
genau.
kommt und ist
Bei
größer.
mir auch, ja.
Das ist jetzt auch lustigerweise meinem Freund am Wochenende das erste Mal so richtig aufgefallen. Wir waren auf einer Hochzeit, wo ich niemanden kannte. Also es war sein Freundeskreis quasi oder ehemaliger Freundeskreis, da hatte einer geheiratet. Und an dem Abend wurde dann halt einfach mal gesagt, meine Güte, bist du groß? Wie groß bist du denn? Man. Und Patrick kam dann zu mir so, Franzi, wirst du das immer gefragt? Und ich war nur so, ja, das war noch sehr wenig auf der Hochzeit. Der so, nein, das war viermal. Ich so, nein, viermal ist
Wenig, ja.
wenig.
Ja. Ja.
Gott sei Dank geht es dann nach dem Alter beim Geld und nicht nach der
Ja,
Größe.
genau, das hätten wir einen Vorteil.
Ja, also für uns wäre das natürlich cool. Ich glaube, für alle anderen dann halt eher nicht.
Nicht so, ja. Naja, das ist aber
Aber ich
gut.
finde dieses Prinzip der Familienkasse tatsächlich total cool. Ne, man kann ja ansonsten auch irgendwie hingehen und so ein bisschen eine Kombi aus beidem machen, ne, dass
Genau.
man dann halt sagt, ey, jeder hat sein eigenes Taschengeld, was er halt nutzen kann, wie er will. Mama, Papa und die Kinder, ne, oder Mama, Mama und die Kinder, Papa, Papa und die Kinder, wie auch immer. Ne? Wollen wir jetzt niemanden ausschließen. Aber dass man dann halt trotzdem so für diese gemeinsamen Aktivitäten dann trotzdem nochmal ein gemeinsames Budget hat, wo man gemeinsam mit drüber bestimmt. Und dass das jetzt dann ganz unabhängig davon ist, ob ich mir jetzt, keine Ahnung, gestern schon das eigene Eis gekauft habe oder nicht. Ne? Dass wir dann heute
Genau.
als Familie trotzdem nochmal entscheiden können, gehen wir heute als Familie Eis essen, können wir uns das als Familie auch leisten.
Und
Ne?
da
Weil das
kann
ist
man
ja auch ganz
auch,
spannend.
genau, finde ich auch. Also das kann man sowohl natürlich irgendwie auf monatlicher Basis machen oder wöchentlicher Basis oder auch einfach mal üben für eine konkrete Veranstaltung. Also zu sagen, wir gehen heute in den Zoo. Also wir haben irgendwie insgesamt ein Budget von so und so viel. Ihr dürft selber entscheiden. Wollt ihr davon halt Kuscheltier, Eis, Pommes? Sind so die Klassiker.
Ja.
Wahrscheinlich geht nicht alles drei für alle Leute. Das heißt, wer möchte was? Ihr könnt euch im
Ja.
Zweifelsfall, keine Ahnung, zwei der drei aussuchen oder so. Oder halt, ne, die kleine Portion Pommes und das Kuscheltier funktionieren, aber die große mit Ketchup und Mayo
Ja.
funktioniert dann wahrscheinlich nicht mehr mit dem großen Kuscheltier. Und dass man da dann eben das einfach, also gar nicht unbedingt auf den Monat direkt und wir müssen jetzt alle Veranstaltungen durchdenken, die in dem Monat stattfinden könnten, sondern erstmal sagt, okay, heute ist so, darauf haben wir uns geeinigt und das ist unser Budget für heute. Dasselbe beim Kino. Ja? Wir gehen ins Kino, alles klar, wir übernehmen die Karten und das ist das Essensbudget. Ihr
Ja.
dürft euch selber überlegen, rechnet durch, dann lernt man auch dieses ganze Rechnen und Budgetieren, ne? Wie viel kosten Nachos, wie
Ja.
viel kostet Popcorn, wie viel kosten die Getränke und dass da dann auch wieder man den Kindern halt für den Tag ein Budget gibt und das dürfen sie ausgeben. No judging.
Ja, oh, das finde ich richtig schön. Ich wünschte immer, ich wäre mit diesem Wissen schon aufgewachsen. Ich glaube, das hätte so vieles einfach erleichtert, ne?
Aber
Also
dafür
ich
trägst du es jetzt ja
glaube,
alles in die also in die Welt hinaus.
Gott sei Dank, also wirklich alle Generationen, die jetzt mit uns aufwachsen werden, die werden es ja wirklich, wenn sie dieses Angebot auch nutzen, schön haben, ne, leichter
Genau.
haben. Die werden mit diesem Wissen aufwachsen, können das für sich implementieren, wie wertvoll das einfach ist, ne, dass man wirklich Menschen helfen kann über sowas wie jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge, ne, weil man jetzt Denkanstöße einfach in die Köpfe der Menschen setzt, die das anhören und die das dann halt an ihre Kinder weitergeben und sowas, ne, wie schön
Genau,
einfach. Mein Gott.
das ist super.
Das war doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, finde ich auch. Wunderschön
Dann,
gemacht. Ja.
danke. War Zufall. Dann würde ich sagen, Claudia, vielen, vielen Dank, lieben Dank, dass du hier warst. Ich und auch die Zuhörerinnen haben sich sehr gefreut, dir dabei lauschen zu dürfen. Wir verlinken euch in den Shownotes natürlich nochmal das Buch und die Website auch von der Claudia. Also das Buch wirklich ganz große Empfehlung, sich das mal anzugucken, das zu lesen. Na, ich war wirklich wahnsinnig fasziniert und begeistert eigentlich einfach von dem Ratgeber. Also richtig, richtig cool. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke an dich.
Auch hier sehr gerne. Dann würde ich sagen, euch noch zwei schöne nächste Wochen bis zur nächsten Podcast-Folge und wir hören uns. Ciao!
Tschüss.